Shifting Minds, der Podcast von Haufel Sustainability für eine nachhaltigere Unternehmenswelt.
Moin und herzlich willkommen zum Podcast Shifting Minds. Hier geht es um Menschen, die was verändern wollen. Alex Bremer ist für uns unterwegs, um mit Menschen aus der Sustainability-Szene zu sprechen. Was sind ihre Shifting Moments? Welche Themen treiben sie? Und wie schaffen sie den Shift zu einer nachhaltigen Unternehmenswelt? Alex kennt die Szene und darum freut euch auf ganz besondere Einblicke. Mein Name ist Christoph Herzog, ich bin Redakteur bei Haufel Sustainability, dem Portal für nachhaltige Unternehmensführung. Herzlich willkommen bei Shifting Minds, einer neuen Ausgabe. Dieses Mal mit Carmen Auer von BDO. Sie ist Partnerin Sustainability Services und, was ich gerade gelernt habe, seit 2010, lustigerweise ich auch, also wir sind auch schon gleich lange in der Szene vom Nachhaltigkeitsmanagement. Du sehr dominant im Bereich Beratung, aber vor allem in den Next-10 großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Ich musste sagen, das habe ich dir eben nicht verraten im Vorgespräch. Ich beobachte dich schon seit vielen Jahren und finde es sehr beeindruckend, was du machst. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir heute ein wenig sprechen.
Ja, vielen Dank. Schön, hier zu sein.
Erzähl mir noch mal ein bisschen. Du bist 2010 im November aufgeregt in ein Gebäude gegangen. Was ist seitdem passiert? Du hast ja studiert international. Ja, dann bist du als Associate bei einer großen WP-Gesellschaft eingestiegen. Da sah das Nachhaltigkeitsmanagement, die Nachhaltigkeitsberatung doch nochmal ganz anders aus, oder?
Ja, tatsächlich, die Reise seit 2010, die ist schon beeindruckend, was sich alles im Bereich Nachhaltigkeit getan hat, was sich verändert hat. Ich bin damals durchs Studium zu dem Thema gekommen und ich hatte im Studium auch schon ein Praktikum in der ganz klassischen Wirtschaftsprüfung gemacht und habe mir gedacht, Wirtschaftsprüfung, das hat schon Spaß gemacht, aber so die reinen Zahlen, das ist vielleicht noch nicht so hundertprozentig das. Und dann bin ich durch einen Kurs auf das Thema Nachhaltigkeit gekommen und habe dann gedacht, ja, diese Schnittstelle, Prüfung, Beratung, aber zu eben Nachhaltigkeit, das ist das, was ich machen will. Und habe eben gezielt auch den Einstieg bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gesucht.
Das war mit Absicht? Okay.
Ja, um das dort zu machen.
Genau. Und, ja. Was hat sich denn verändert? Also ich meine, wie gesagt, du bist ja jetzt seit, ich meine, das sind 15 Jahre, ne? Das ist schon, das ist eine Zeit.
Das ist eine Zeit, ja. Also ich meine, ich bin bei einer Big Four gestartet, die natürlich viele große DAX-Mandate als Kunden hat. Und die waren schon 2010 sehr weit. Also 2010 sind wir noch ein ganzes Stück entfernt von einer verpflichtenden Berichterstattung, geschweige denn von einer verpflichtenden Prüfung. Aber ich hatte schon immer Mandanten und Mandantinnen, die sehr weit in dem Thema waren und die da Vorreiter waren. Und da kriegt man natürlich sehr, sehr schnell sehr viele Einblicke und lernt super viel. Und ja, im Laufe der Zeit ist das Thema natürlich immer regulatorischer geworden. NFRD, ja, CSRD-Richtlinie, CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz. Das hat dem Ganzen einen enormen Push gegeben und hat sich natürlich auch in unserer Arbeitswelt bemerkbar gemacht von einem, ja, doch an vielen Stellen auch noch. Wir mussten kleinere Kunden dazu überzeugen, etwas zu machen, zu einem, hey, ich muss jetzt was machen und lass uns das gemeinsam angehen.
Ja, klar. Und unter uns hast du immer noch einen Mandanten seit 15 Jahren, den du begleitest, wo der ab und zu mal noch dienstags abends anruft und sagt, mach ich das denn jetzt? Hast du so ein Spezi? Ohne, bitte keine Namen. Die Person weiß dann schon, wer ist oder sie.
Also ich glaube 15 Jahre nicht ganz, aber ich habe tatsächlich Kunden, die ich seit über 10 Jahren betreue.
Wow, cool.
Wo es einfach auch ein gutes, sehr, sehr gutes Verhältnis ist und wo man sich zu allen Themen austauschen kann und wo man auch mit dem Kunden gewachsen ist, was eine super schöne Erfahrung ist, zu sehen, wie der sich in seinen Themen weiterentwickelt, wie auch da das Thema Nachhaltigkeit an Reife und Verständnis innerhalb des Unternehmens gewonnen hat und ja, Maßnahmen angestoßen worden, Veränderungen, Ziele gesetzt, erreicht, neue Ziele gesetzt. Also es ist einfach auch schön, das mit einem Unternehmen so gemeinsam die Reise zu erleben.
Ja, klar, absolut. Und es hat sich ja in 15 Jahren, ich würde sagen, von sehr freiwillig, vielleicht sehr fortschrittlich, so hin zu was sehr, sehr anderem. Da werden wir heute noch einige Male drauf eingehen. Wir gucken heute vor allen Dingen ja, wie hat sich das verändert? Deinen großen Marktblick so, aber dann aber auch, was ist der Fokus und wie kann man jetzt immer noch sehr erfolgreich sein, auch vielleicht mit veränderten Rahmenbedingungen. Ne, ich will den Omnibus nicht zu oft erwähnen, aber ich glaube, den werden wir heute ein paar Mal erwähnen.
2021 bist du aus einer Big Four raus in eine Next Ten. Heißt das, ne? Also einfach die größten Einordnung dieser WP-Gesellschaften. Das war für dich bestimmt eine Veränderung, weil du hast ja auch eine andere Verantwortung übernommen. Es ist ja auch in der Familie, ich habe gelernt, ihr habt ein sehr progressives Familienmodell. Das finde ich auch sehr cool. Ja, vielen Dank, dass du es machst. Ich bin stolzer Papa einer Tochter. Wir brauchen so Vorbilder wie dich, ja. Ich sage nicht, dass meine Tochter in eine WP-Gesellschaft gehen soll, aber kann auch Handwerkerin werden, das ist mir egal. Aber was schön, dass du einfach, dass du da wirklich was vorlebst. Ja? Erzähl doch mal ein bisschen, wie war die Veränderung, da mehr Verantwortung zu nehmen?
War natürlich ein toller Schritt und eine super Möglichkeit, hier bei der BDO den Fachbereich Sustainability Services aufzubauen, nach den eigenen Wünschen auch mitzugestalten. Ich mache das ja zusammen mit einer Kollegin und als Doppelspitze, und das hat von Anfang an sehr gut funktioniert und hat mir natürlich die Möglichkeit gegeben, dass die Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren davor gesammelt habe, sowohl im externen Bereich im Umgang mit dem Kunden, aber natürlich auch im internen Bereich von Art der Teamführung etc., hier nach dem aufzubauen. Und man muss ja auch sagen, der Kundenstamm ist natürlich schon ein anderer. Also auch bei der BDO betreuen wir große DAX-Mandate und haben sehr große Kunden. Aber wir haben eben auch viel mehr Mittelstand, großen Mittelstand, den wir hier betreuen. Und das ist schon auch nochmal eine andere Einstellung auf das Thema Nachhaltigkeit, was es dann mit sich bringt.
Und erzähl mir nochmal, ich habe gelernt, dein Partner ist Volkswirt und Ihr habt zwei Kinder, ich darf darüber reden, weil ne, also ich finde das wirklich ein spannendes Modell. Ihr habt ein anderes Arbeitsverteilungsmodell als das klassische, das finde ich wirklich cool. Ja,
ich hoffe, dass das nichts ist, was, beziehungsweise ich hoffe, dass das demnächst auch einfach Normalität ist. Also ich habe noch nie in meinem Leben Teilzeit gearbeitet, immer Vollzeit, und seit wir die Kinder haben, arbeitet mein Mann Teilzeit und übernimmt den Großteil der Care-Arbeit, was es mir natürlich ermöglicht hat, zum einen vorher in meiner Rolle bei der Big Four die Karriere so zu gehen, aber eben auch jetzt dann hier bei der BDO diese Fachbereichsleitung so auszufüllen und so auszuleben, wie ich mir das schon immer gewünscht habe.
Ja, an dieser Stelle, man muss immer sagen, ich gebe mal kurz so ein Insight in die eigene Aufnahme, das ist so ein bisschen so behind the scenes. Du lachst schon wieder die ganze Zeit und dir funkeln die Augen. Das finde ich immer so wunderbar, dass meine Gäste immer so mit funkelndem Auge hier von dem, was auch wirklich ja auch vielleicht mal ein bisschen out of the box, was ja out of the box, aber es sollte eine neue Normalität werden, aber soweit sind wir halt noch nicht. Ich habe dich vorher gefragt und ich hoffe, dass du mir da ein bisschen Einblick gibst. Was sind die Kundenprojekte, bei denen dir die Augen funkeln, wo du sagst, boah, da habe ich richtig Lust drauf? Wo du dich auch vielleicht ein bisschen mehr involvierst in anderen Projekten, wo du sagst, ja, schon wieder eine Wesentlichkeit.
Also erstmal vorweg gesagt, ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit ist ja einfach so vielfältig, macht so ein Spektrum an Themen auf, dass wirklich diese Vielfalt immer wieder neue Einblicke gibt und jedes Projekt eigentlich sehr spannend ist, weil ich meine, von Biodiversität bis hin zu Menschenrechten, es ist halt einfach ein wahnsinniger Stretch und man sieht super viel. Aber ja, ich glaube, ich muss auch sagen, die Projekte, in denen man am Ende wirklich Impact generieren kann, das ist schon das, was einem was mitgibt. Ich bin auch SA 8000 Auditorin für den Sozialstandard und habe viel im Bereich Menschenrechte und Arbeitsbedingungen gemacht. Und ja, so ein ganz klassisches Projekt wie, wir machen Lieferanten-Audits für ein großes Textilunternehmen und man führt Mitarbeiter-Interviews oder Mitarbeiterinnen und ja, wirklich klassisch Blue-Color und die erzählen einen von ihren Ängsten und Sorgen und was auch nicht so gut läuft und du schreibst am Ende deinen Corrective Action Plan, der geht dann ins Unternehmen und ja, in dem Fall war das sogar ein Unternehmen, was dann eben wirklich gut dahinter war. Du kommst ein halbes Jahr später wieder oder ein Jahr später und dir erzählen die Mitarbeitenden, Mensch, es hat sich wirklich was verändert, hier ist was besser geworden. Und es gab solche Momente und das ist natürlich schön. Aber gut, in der Wirtschaftsgesellschaft arbeiten, ist auch, glaube ich, klar, dass ich ein Zahlenmensch bin. Also ich habe es früher auch immer geliebt, mich in Excel-Tabellen zu vertiefen und irgendwie ja, Energieverbräuche von weltweit 250 Standorten nach Ausreißern zu durchforsten und zu schauen, wo sind da vielleicht Fehler, wo sind Ausreißer. Wobei
die
das
Augen
jetzt
immer mehr.
Aber das ist jetzt leider nicht mehr, was heißt leider, aber das ist nicht mehr so viel Teil meiner täglichen Arbeit. Jetzt ist es viel mit Geschäftsführung, Vorständen zu sprechen. Und da freut es mich natürlich immer, wenn ich merke, dass durch unser Projekt oder ja, durch das gemeinsame Gespräch erkannt wird, dass Nachhaltigkeit ein wichtiges strategisches Thema ist und da diesen Mehrwert vom Thema Nachhaltigkeit tatsächlich in solchen Gesprächen hervorzurufen, das natürlich was jetzt in meiner Position mir die Augen leuchten lässt.
Ja, klar. Und nochmal ganz kurz auf die Blue-Collar-Person, mit der du gesprochen hast. Konntest du, und wie gesagt, ich habe ein eigenes Beispiel, in deinem Corrective Action Plan, konntest du einen Punkt einer Person zuordnen? Also oft ist es ja nur so ein Gefühl oder so ein Sammelsurium oder ein Cluster oder so. Aber manchmal hat man ja so einen Punkt, wo man sagt, hey, da hatte die Person eigentlich recht. Gibt es sowas? Ich hatte so das Gefühl gerade, dass du so eine Person vor Augen hast.
Ja, die Person hatte ich tatsächlich vor Augen. Es ist ja auch deine Arbeit oder deine Aufgabe als Auditor, wenn du in so ein Gespräch gehst und dir im Einzelfall was erzählt wird, dass du das nochmal verifizieren musst durch andere Interviews. Und natürlich schreibst du in so einen Corrective Action Plan dann schon eher die Punkte rein, die sich dann auch aus verschiedenen Gesprächen manifestiert haben. Klar. Aber ja, natürlich hast du auch immer dann diese Einzelperson. Das geht dir manchmal nicht aus dem Kopf. Wir lassen ja auch als Auditoren unsere Kontaktdaten da. Und ich wurde auch schon im Nachgang kontaktiert nochmal gefragt oder um nochmal ein Gespräch zu suchen. Es ist natürlich nicht immer ganz einfach, dann als Außenstehende vom Unternehmen da nochmal so einzugreifen. Aber da hat jemand wirklich nochmal das Gespräch gesucht, weil ein gewisses Vertrauensverhältnis aufgekommen ist.
Ja, das ist auch wirklich schön. Und manchmal ist es ja, eine Person ist die Quelle und dann stellst du fest, okay, ich muss da vielleicht mal ein bisschen größer buddeln. Ja. Da scheint ein Thema zu und das haben mir die anderen noch nicht gesagt. Ne? Ja. Also zum Beispiel, ich habe mal ein neues Wertekonstrukt oder die Werte eines Unternehmens quasi definiert und ich weiß, dass ein Wort war auf Grundlage einer Person in Hannover. Das weiß ich immer noch. In einem Workshop, ich weiß noch, wie das im Raum gerochen hat. Und dann habe ich andere Leute gefragt und dann hat das so eine Bahn gezogen. Das war was ganz Schönes. Da habe ich die Person angerufen und gesagt, weißt du eigentlich, dass dieses Wort war deins? Und das ist ja auch diese Veränderung, ne, die man ja oft durch eine Person vielleicht losstößt und wie du sagst, ne, auch dann größer ziehen kann. Ja. Ich will es ein bisschen größer ziehen. Wir haben eine kleine Veränderung gehabt in den letzten 12 Monaten. Wo stand Nachhaltigkeit letzten Sommer und wo glaubst du, stehen wir heute? So in Bezug auf Unternehmen, ne, alles, die von der Regulatorik betroffen waren, um das ein bisschen vorwegzunehmen. Wo stehen wir denn? Wie geht es den Unternehmen gerade?
Also ich glaube, das Spektrum innerhalb Deutschlands ist immer noch sehr groß. Also wenn wir auf die DAX-Konzerne schauen, die hatten wir gerade schon, die seit vielen Jahren freiwillig die Sachen machen, wo einfach eine gewisse Professionalität da ist. Also nicht ausnahmslos, muss man auch sagen, aber wo einfach ja das Level der Nachhaltigkeit, des Nachhaltigkeitsmanagements und der Berichterstattung darüber auf einem ganz anderen Niveau ist als im klassischen Mittelstand oder gerade bei kleineren Unternehmen zwischen 250 und 500 Mitarbeitenden. Da muss man schon deutliche Unterschiede sehen. Ich sage nicht, dass die kleineren das Thema nicht erkennen oder da schlechter aufgestellt sind. In vielen Projekten stellt man auch fest, Mensch, wir haben schon ganz viel in dem Bereich gemacht. Wir haben es nur nie unter dem Titel Nachhaltigkeit geframed, sondern das waren einfach Dinge, die wir schon immer so gemacht haben. Aber natürlich gab es da auch genügend, die das als ja lästiges Übel gesehen haben, auch letztes Jahr schon, die sich jetzt vielleicht über die Entwicklung freuen. Ich erinnere mich an eine Situation, wo ich in einem Kundenmeeting saß, wo der CFO dabei war. Und ich gerade die Details der Wesentlichkeitsanalyse erklärt habe und was da jetzt regulatorisch notwendig ist. Und er dann aufsprang und mich anschrie, Frau, was soll der ganze Scheiß? Und mich wirklich in dem Moment angebrüllt hat, was das denn hier soll und das ist doch Zeitverschwendung und so weiter. Also das erlebt man auch. Natürlich. Also von daher, das Spektrum ist sehr groß. Und ich würde sagen, es ist auch jetzt nach einem Omnibus immer noch sehr groß von denen, die sagen, das ändert jetzt gar nichts, bis hin zu denen, wie dieser CFO, der jetzt wahrscheinlich sofort sagen wird, habe ich doch gesagt, ich muss das nicht machen und bin ich froh drüber. Ne?
Wie bist du mit dem umgegangen? In der Situation, der fängt an, kriegt so einen leicht roten Kopf, man sieht schon, dass er so frickelt. So, es ist in meinem Kopf, ob das so war, aber er hat ja auch bestimmt deutliche Worte anscheinend benutzt. Wie bist du da, wie hast du ihn abgeholt?
Also ich glaube, ruhig bleiben ist mal das Erste, was man in so einer Situation tun muss. Und diesen, also grundsätzlich jetzt unabhängig von der Situation, versuchen wir in unserer Beratung immer den Mehrwert durch Nachhaltigkeit auch zu zeigen. Natürlich habe ich da detaillierte regulatorische Anforderungen, die ich einhalten muss, aber das als Vehikel zu sehen, um den Mehrwert zu generieren. Und ich glaube, das kann man in so einer Situation nur sagen und auch natürlich, dass man an manchen Sachen nicht vorbeikommt, dass wir uns jetzt aufregen können, wie wir wollen. Aber manchmal muss man auch einfach Dinge machen. Das ist ja nicht nur im Bereich Nachhaltigkeit so. Das würde er als CFO an vielen verschiedenen anderen Stellen mit verschiedenen Themen haben. Aber ich glaube, den Mehrwert aufzeigen und die Chancen, die darin liegen, ist immer noch das Wichtigste.
Genau. Und ich wollte jetzt nicht auf der Person rumhacken, sondern genau das herauskitzeln, ne, weil wir ja alle im Nachhaltigkeitsmanagement jetzt konfrontiert sind. Die Regulatorik, die angezogen wurde, man muss ja sagen, es ist noch ein Entwurf. Wahrscheinlich, wenn jemand das in 6 Monaten hört, dann ist es kein Entwurf mehr. Angeblich am 1. April soll das schon so ein April-Scherz werden hier. Aber wo stehen wir denn heute? Ich meine, was steht denn im Entwurf?
Ja, also zum einen werden wir einen Großteil der Unternehmen im Entwurf jetzt aus der Berichtspflicht ja erstmal rausnehmen. Das Zahlen sagen so ungefähr 80%, die dann nicht mehr berichtspflichtig sind. Und eine Verschiebung nach hinten um die 2 Jahre. Ich meine, das Ganze steht ja unter dem großen Begriff Bürokratieabbau und weniger Belastung für Unternehmen. Ich glaube, jetzt ist ja auch persönliche Meinung, dass die Chance, die für diese 80% der Unternehmen, die jetzt rausfallen, die da wegfällt, durch eine Transparenz, die ich bekommen hätte in so vielen Bereichen, die sehe ich als sehr verschenkt. Aber gut, mit diesem Bürokratieabbau. Und ich glaube, ich habe meine Studie gelesen, das war von Bain und vom Future Institute oder so, dass Nachhaltigkeitsmanager ein Viertel ihrer Zeit für Berichterstattung aufwenden, was ich glaube, ich insbesondere auch für letztes Jahr als komplett untertrieben halt. Also, aber da wären jetzt ja enorme Kapazitäten frei.
Ja.
Durch einen Wegfall der Berichterstattung, durch einen Wegfall oder eine Verschiebung um 2 Jahre oder ja, einen Wegfall für sehr, sehr viele auch. Und diese Kapazitäten jetzt richtig zu nutzen und das Thema nochmal auf andere Füße zu stellen, das ist ja das, wo wir jetzt drauf hinarbeiten müssen, wirklich die Chance darin zu sehen, dass das Thema strategisch anzugehen und die gewonnenen Kapazitäten sinnvoll zu nutzen. Das ist ganz wichtig jetzt.
Und was glaubst du, was sind die Themen, die im Fokus bleiben werden? Also, ne? Du hast klassischerweise Mittelständler, 2 bis 3 Leute, einer macht Soziales, einer macht Ökologie, die andere ist so eine koordinierende Rolle in Politik, Augsburger Puppenkiste, ja. Worauf fokussieren die? Letztes Jahr waren die alle im Reporting verschwunden. Dieses Jahr vielleicht eine gewonnene Freiheit.
Also erstmal das Bild mit 2 bis 3 Leuten. Da sprichst du schon von Unternehmen, also von einem kleinen Teil der berichtspflichtigen Unternehmen.
Ja, genau. Ja, klar.
Wo es niemanden gibt, wo gesagt wird, Lagebericht, das ist ja irgendwie Rechnungswesen oder sowas, mach das mal mit. Und dann, also ne, die Möglichkeit überhaupt jemanden zu haben, der allein für das Thema verantwortlich ist, haben ganz viele von den kleineren ja auch vorher gar nicht gehabt. Also das ist ja, von daher, da wären vielleicht auch gar keine Kapazitäten frei an manchen Stellen, sondern die sind froh, dass sie nicht zusätzlich jetzt noch schaffen mussten. Das muss man vielleicht auch mal sagen. Und ich glaube, auch wir leben ja in einer gewissen Weise auch in einer Bubble. Also Unternehmen, mit denen ich arbeite, die sind ja schon mal den Schritt gegangen, das Thema zu gehen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts, die interessieren sich für das Thema. Ich glaube, man muss auch mal ein bisschen außerhalb der Bubble schauen, wo ganz viele sind, wo das noch ganz weit weg ist. Aber um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, welche Themen bleiben, die großen Herausforderungen dieser Welt wie Klimawandel, Verlust der Artenvielfalt, Verstöße gegen Menschenrechte, Lieferketten, die gehen ja nicht weg, nur weil ich eine Berichtspflicht abschaffe. Und ich glaube, gerade das Thema Klimawandel, also Emissionen, Dekarbonisierung, Erhebung meines CO2-Fußabdrucks, das ist etwas, wo man die gewonnene Zeit jetzt super nutzen kann, um sich da richtig aufzustellen, die Prozesse aufzusetzen für die Ermittlung des CO2-Fußabdrucks, Maßnahmen, ne? Klimatransitionsplan zu erstellen etc. Also wirklich das Thema als solches anzugehen. Oder auch im Bereich eigene Belegschaft. Ich glaube, wenn wir jetzt nochmal an die ESRS denken, also da haben wir mit Klima den E1 und mit den eigenen Mitarbeitenden den S1. Das sind jetzt wahrscheinlich 2 Standards, die auf der Wesentlichkeitsanalyse für jedes Unternehmen wesentlich geworden sind. Und da sich inhaltlich zu beschäftigen, mit Themen auch wie Mitarbeiterzufriedenheit, Diversity und Inclusion. Das Magazin vom FAZ-Institut Verantwortung, das hatte neulich einen Schwerpunkt zu sozialer Nachhaltigkeit. Das fand ich total interessant. Da ging es um Altersdiversität messbar machen mit einem Age Diversity Index oder auch ein Key Inclusion Assessment, hieß es, glaube ich, um Inklusion messbar zu machen. Also wirklich inhaltlich die Themen anzugehen, um dann in 2 Jahren ja auch schon tolle Erfolge berichten zu können, wenn da eine Berichtspflicht kommt. Und für die keine Berichtspflicht kommt, wirklich diesen strategischen Mehrwert des Themas zu erkennen, um die Themen umzusetzen. Und selbst wenn ich aus der Berichtspflicht rausfalle, das Thema Dekarbonisierung entlang der Wertschöpfungskette kommt durch die großen E. Also das wird nicht wegbleiben, nur weil ich nicht mehr berichtspflichtig bin.
Nee, Das ist ja das Ding, ne? Die Regulatorik hat uns ja einfach nur aufgezeigt, was ist unser Status quo und wo sind vielleicht unsere Hotspots? Und wie du selber sagst, ne, wo kann ich mir jetzt plötzlich Mehrwerte schaffen? Und Dekarbonisierung ist ja ganz oft verbunden mit vielleicht erstmal einer Kostensteigerung, aber auch langfristig einer Kostensenkung oder auch eine Risikominimierung, ob meine Supply Chain sauberer wird, ich habe überhaupt Zugang zu Produkten, weil wenn ich die Landschaft komplett zu betoniere, kann ich vielleicht als, weiß ich nicht, als Nutella-Hersteller oder als Schokoladenhersteller meine Produkte gar nicht anbauen oder es geht alles kaputt. Ja, heißt, das ist einfach ein normales Geschäftsrisiko. Das hat ja eigentlich nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Das ist einfach Menschenverstand manchmal.
Ja, also das ist also diese strategische Relevanz der doppelten Wesentlichkeitsanalyse, die wirklich als strategisches Instrument zu nutzen. Das geht weit über eine Berichtspflicht hinaus. Da erhebt ein Unternehmen Auswirkungen, Chancen und Risiken für sein Geschäftsmodell. Und ja, über einen sehr langfristigen Zeitraum. Und das ist, glaube ich, das, warum es an vielen Stellen bisher noch nicht so im Fokus war, weil Nachhaltigkeit natürlich immer einen gewissen langfristigeren Horizont in der Denke hat, der im klassischen Risikomanagement nicht so da ist. Aber das ist doch das Steuerungsinstrument, um Entscheidungen im Unternehmen zu finden, um auch operativ einen Mehrwert zu generieren. Also wenn man, und deswegen, das ist ja auch auf keinen Fall jetzt verschwendend, wenn man hört, dass manche sagen, jetzt habe ich die Wesentlichkeitsanalyse schon gemacht und so. Ja, super, nutzt es doch jetzt, perfekt.
Um eigentlich eine nachhaltige Unternehmensstrategie. Kannst auch nur Unternehmensstrategien machen, um die Gegner noch vielleicht so ein bisschen abzulenken und sagen, haha, guck mal, wir haben eine Analyse gemacht. Eigentlich aus einem anderen Bereich, aber die nutzen wir jetzt für uns. Ja, das habe ich also selber als Nachhaltigkeitsverantwortlichen in 3 Unternehmen gemacht. Wir haben es wirklich geschafft, es aus einer unternehmerischen Brille zu betrachten und zu sagen, welche Aspekte nehmen wir uns da? Genau wie du sagtest, ne? Dekarbonisierung, die Mitarbeiter in den Fokus zu stellen und die Chance dazu sehen, ne? Ich habe im Inklusionsunternehmen gearbeitet, habe mit so tollen Menschen gearbeitet, die eigentlich im klassischen Recruiting-Prozess rausgeflogen werden, aber mit einem Satz hatten wir jemanden, der war so viel produktiver, so viel motivierter, wo ich denke, den hätten wir nie gefunden. Die beiden Themen groß, glaubst du, dass die im Fokus bleiben werden? Also auch so das übergeordnete Thema Strategie, also dass man das strategisch nutzt und dann mit den Streams Umwelt und wie sagt man das, die Menschen.
Ja, auf jeden Fall. Und das haben ja viele auch aus meiner Sicht verkannt, dass die ESRS eigentlich genau das wollten, weil im übergeordneten ESRS 2 wird so stark auf dieses, wie ist es in deiner Unternehmensstrategie integriert, in deine Entscheidungsfindung, wie sind die Gremien darauf incentiviert, wie steuern die das, welche Kompetenzen gibt es da? Das ist ja das Entscheidende. Wie gehe ich wirklich dieses Thema ganzheitlich an? Und ja, ich glaube, das sind die zwei großen Themen, die auf jeden Fall erstmal bleiben werden. Nicht, dass die anderen weniger relevant oder weniger wichtig sind, sicherlich schon nach Geschäftsmodell auch, aber das, da wird es einfach einen Fokus im Moment drauf geben.
Ja, und wie du sagst, das ist ja eigentlich eine schöne Chance, wenn jetzt die Ablenkung durch das Reporting reduziert wird. Ich glaube nicht, dass es jemals ganz weggehen wird, aber dass man da auch mal sich einfach die Themen richtig schnappen kann und dann mit den gewissen Fachabteilungen an den Standorten oder ne, in der Supply Chain einfach auch arbeiten. Ja, das ist schon spannend. Ich habe ja jetzt mal einen Vorteil. Oft kommst du als dritte Person mit in den Raum und redest ja auch, wie du sagst, mit grummeligen CFOs bis zu glücklichen, unterstützenden CEOs, aber auch CFOs. Ich möchte nicht alle CFOs jetzt schlecht machen. Ohne dass du Namen nennst, was sind aktuelle Themen in der Geschäftsleitung hinsichtlich Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsmanagement? Was ist so die Haltung vielleicht auch? Gib uns noch mal so ein bisschen Einblick, weil du hast ja Zugang zu denen.
Es ist wie immer schwierig, das zu verallgemeinern oder zu sagen, das ist das, was so ist der Großteil. Das Bild ist da auch immer noch sehr, sehr gemischt. Und ja, wir leben in einer Zeit, wo es auch sehr viele andere Herausforderungen gibt, neben den Nachhaltigkeitsthemen und vor allem, die auch sehr kostengetrieben sind, diese Herausforderungen. Und das ist natürlich dann mehr als selbstverständlich, dass diese Themen auch die Geschäftsführung insbesondere umtreiben und dass es Nachhaltigkeit dann umso schwerer hat, wenn der Business Case nicht unmittelbar zu sehen ist. Also Nachhaltigkeit hat einen eher mittel- bis langfristigen Business Case. Das ist, ich kriege keine nachhaltige Transformation von heute auf morgen in meinem Unternehmen gemacht. Da brauche ich lange Atem, da brauche ich viel Zeit. Aber der Case zahlt sich langfristig auf jeden Fall aus. Und das wird an vielen Stellen, wo ich kurzfristig einen Kostendruck habe oder ähnliche Themen, fällt das dann vielleicht von der Agenda hinten runter. Aber es gibt auch ganz klar die Geschäftsführungen, die sagen, das ist ein Thema, auf das wir strategisch setzen und wo wir sehen, dass wir die Resilienz unseres Unternehmens dadurch stärken, uns wettbewerbsfähiger machen, unsere Marktposition ausbauen, wenn wir genau auf dieses Thema gehen. Also wirklich, da ist ein Spektrum von bis, was auch in der Geschäftsführung zu sehen ist.
Ja, das ist klar. Also ich glaube, kein Raum ist gleich und nimmt man eine Person raus oder setzt eine andere Person, verändert sich die Dynamik wieder. Die Deregulierung oder der Vorschlag einer Deregulierung erlaubt ja auch wirklich, dass jetzt Unternehmen sich positionieren können. Heißt, ne, manche Wettbewerber sagen, ach, das ist Quatsch, lassen wir weg. Heißt, diejenigen, die dran glauben, die das als mittelfristigen, langfristigen Gewinn sehen, könnten ja extreme strategische Vorteile haben gegenüber den Wettbewerbern. Hast du da, ohne wieder Namen zu nennen, Beispiele im Kopf, wo du sagst, da sehe ich das schon, die machen vieles richtig?
Ich glaube, da gibt es einige gute Beispiele. Ganz oft kommt ja die Diskussion auf, hat der Endkunde, die Endkundin einen Nutzen und zahlt die einen Mehrwert für ein nachhaltigeres Produkt? Und ich glaube, wir kennen alle die Studien, wo gesagt wird, ja, meine Kaufentscheidung, die als Nachhaltigkeit wird da total beeinflusst und dann bin ich am Point of Sale und kaufe trotzdem das günstigere Produkt oder so. Ja, also von daher, da gibt es sicherlich Unternehmen, die das sehr gut verstehen, wie sie auch diesen nachhaltigen Mehrwert am Ende in der Kaufentscheidung beim Kunden transportieren können und wo bewusst diese Produkte gekauft werden und wo man sich dann den strategischen Vorteil da arbeiten kann. Ich glaube, der Vorteil liegt aber eher auch in dieser ganzheitlichen Unternehmenssteuerung und sein Unternehmen besser zu verstehen, besser zu kennen, auf Marktgegebenheiten schneller reagieren zu können. Du hattest vor nicht allzu langer Zeit einen Gast bei dir im Podcast, der das auch sehr schön beschrieben hat mit dieser Integration in alle Geschäftsbereiche und dass die Nachhaltigkeitsfunktion eher die Stabstelle ist, aber dass das eigentliche Doing des der Nachhaltigkeit, das läuft in jedem Geschäftsbereich ab und ist dort integraler Bestandteil und muss gar nicht als Nachhaltigkeit geframed werden, was das ganz normale Tun ist mit einer ja langfristigeren Denkweise. Ich war, das ist schon viele Jahre her, da war ich mal auf der GRI-Konferenz in Amsterdam und ich hatte tatsächlich die Teilnahme gewonnen. Da gab es so einen Wettbewerb für Nachwuchsführungskräfte oder eine Führungskraft. Du warst wahrscheinlich gar nicht Nachwuchskräfte im Bereich Nachhaltigkeit. Und ich hatte da die Möglichkeit dann auch ab vor dem Plenum und ich war deutlich weniger erfahren, als ich das jetzt bin. Es waren fast 1000 Leute und ich war mega aufgeregt und wir durften dann eben auch was dazu sagen, die drei Finalisten zu der Zukunft von Nachhaltigkeit und wie wir das sehen. Und ich habe damals schon gesagt, ich würde mir ja wünschen, wenn wir überhaupt nicht mehr über das Thema Nachhaltigkeit sprechen müssten. Wenn in 10, 15 Jahren es so normal ist, ganzheitlich auf ein Unternehmen und auf die Welt und die Gesellschaft zu schauen, ohne dass wir da so dieses, da ist jetzt eine separate Berichterstattung und da müssen wir so viel tun. Jetzt sind wir 10, 15 Jahre später und ich glaube, wir sind noch nicht an dem Punkt, wo das so ist. Aber dort ist wirklich der Mehrwert und das machen viele Unternehmen oder gibt es einige Unternehmen, die das schon richtig machen, die dieses Thema eben nicht losgelöst von ihrem Kerngeschäft sehen als das, was wir jetzt noch als Add-on machen müssen, sondern wirklich in die Prozesse. Offenheit für Technologien, Offenheit für Innovation, das Thema da reinzubringen, das ist alles Nachhaltigkeit.
Ja, ja genau. Das höre ich, also ich habe gerade neulich eine Runde gehabt, sehr viele erfahrene NachhaltigkeitsberaterInnen, die haben genau das Gleiche gesagt. Vielleicht ist jetzt der Punkt, dass wir Nachhaltigkeit das Wort weglassen und einfach voll ins Business reingehen, voll in den Case. Vielleicht sogar die Integration schaffen, die wir die ganze Zeit versuchen, dass jetzt die Chance ansteht. Das weiß nicht, wie du das siehst, ob das jetzt der Punkt, der Kipppunkt ist, der positive Kipppunkt.
Das wäre mein Wunsch und also so sollten wir es jetzt auf jeden Fall nutzen. Ich kann nur allen Unternehmen zu raten, das jetzt als diesen positiven Kipppunkt zu sehen, auf jeden Fall.
Und ich meine, wir hatten jetzt viele Jahre entweder Inhaber oder ich sag mal Geschäftsleitung, Geschäftsführung, also das Top-Management, die in manchen Fällen gesagt haben, das machen wir so, das ist mir wichtig, das wird sich irgendwann auszahlen und irgendwann hat sich das auch ausgezahlt. Ne? Wir haben Unternehmen und Marken, die einfach für das Thema brennen und leben, mit denen ich schon teilweise auf einem großen Auszeichnungsveranstaltung sehr, sehr hart Party gemacht habe. Das war ganz toll zu sehen, welche intrinsische Motivationen einfach auch Geschäftsleitung haben. Wir hatten jetzt eine Zeit lang die Regulierung, die sehr viel Druck gemacht hat. Mal so ein bisschen, ne, das ist die Kristallkugel, aber ein bisschen deine professionelle Kristallkugelleserei. Wer sind die StakeholderInnen, in den nächsten 3 Jahren, die wahrscheinlich das Thema treiben werden?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Regulatorik wird trotz allem noch eine wichtige Rolle spielen. Zum einen weil sie im Moment noch nicht final ausgestaltet ist. Zum anderen, weil sie ja trotzdem nicht ganz weggeht und über, ich verpflichte die Großen, es geht entlang der Lieferkette trotzdem noch was weitergegeben wird. Also ich glaube, da Regulatorik spielt da schon noch eine Rolle. Im B2B-Bereich sicherlich auch weiterhin die Anforderungen der Kunden. Also wir haben ja seit Jahren, und ich denke jetzt insbesondere an die Automobilbranche, wenn ich an die großen Automobiler denke, was die an Verpflichtungen an ihre Lieferkette weitergeben, ganz unabhängig von der Regulierung, weil was die fordern, das wird nicht einfach weggehen, nur weil eine Berichtspflicht weggeht. Von daher glaube ich schon, dass auch gerade im Geschäftsverhältnis, das was Kundenanforderungen angeht, auch im Lebensmitteleinzelhandel ist das sicherlich ein großes Thema, aber über verschiedene Branchen hinweg, also die Anforderungen da werden ein Treiber sein. Und für mich der größte Hebel und was ich mir wünschen würde, was noch ein viel stärkerer Treiber wäre, ist natürlich der Finanzmarkt. Denn da liegt mit Abstand der größte Hebel darin, das Thema voranzubringen, wirklich eine Transformation der gesamten Gesellschaft anzustoßen. Wie viele Milliarden liegen in Assets Under Management, wo eine bewusste Entscheidung getroffen werden kann, worin ich investiere? Oder auch in, wenn wir an den Versicherungsmarkt denken, in die Art und Weise, wie ich Prämien strukturiere für gewisse Geschäftsmodelle. Also im Finanzmarkt liegt für mich der entscheidende große Hebel, der da hoffentlich jetzt auch weiterhin ein Treiber sein wird.
Heißt, wenn ich jetzt, ich bin nachhaltigkeitsverantwortliche Person in einem Unternehmen, wo ich sag mal diese Akteure, ich bin entweder B2B in der Supply Chain vom Automotive oder Chemie oder Handel, oder ich bin vielleicht sogar unsere Organisation ist am Finanzmarkt unterwegs. Was wären die Argumente, die du den Leuten mitgeben würdest, wo du sagst, hey, besser, oder vielleicht auch Themen, wo du sagst, pass auf, fokussier dich mal auf das und verkauf das intern so und so. Gibt es irgendwelche, wenn du mal ein exemplarisches Thema nehmen würdest, Argumente, die da immer genau drauf ziehen, dass das weitergeht, weil es ist viel Unsicherheit im Markt. Es ist ja nicht weg, aber es ist einfach Unsicherheit jetzt gerade. Und wie man die Unsicherheit vielleicht bei den relevanten internen Akteuren nimmt, mit externen Faktoren, die nicht mehr so stark Regulierung sind.
Ich glaube, das sind Punkte, die wir auch schon angesprochen haben, denn die Herausforderungen unserer Gesellschaft sind ja nicht weggegangen und es ist ein ernsthaftes Risiko, der Klimawandel mit gewissen Geschäftsmodellen, die es in, ja vielleicht eben nicht in 2 Jahren nicht mehr gibt, aber spätestens in 10, 15 Jahren massive Probleme hervorrufen werden. Und da bin ich manchmal selbst erschrocken, wie verschlossen manche vor dieser Perspektive sind. Und wir sind jetzt hier nicht irgendwelche Ökos und Treehugger alle, die, das meine ich auch gar nicht böse, die Begrifflichkeiten, aber es gibt den Klimawandel und da wird es in Zukunft massive Themen auf uns zukommen mit Kosten, die weit über das hinausgehen, was wir jetzt in Nachhaltigkeit investieren müssen. Und manchmal bin ich wirklich erschrocken darüber, wie diese Perspektive so komplett ausgeblendet wird. Aber von daher für mich immer noch deswegen das entscheidende Argument, langfristig soll mein Unternehmen im Markt bestehen. Ich muss strategisch auf meine Themen schauen und mich entsprechend resilient gegen äußere Einflüsse aufstellen. Und das sind dann genau die Themen, die ich machen muss.
Genau. Wir kommen langsam Richtung Ende. Wenn du einen Tipp, wir haben jetzt ein paar Tipps schon, ne, so Insights, Pro-Bono-Beratung durch Carmen, ja, das war ja schon mal ganz gut. Aber wenn du jetzt die nächsten 3 Jahre anguckst oder vielleicht auch die nächsten 12 Monate, vielleicht muss man ein bisschen kurz früher denken, es ist ziemlich viel Unsicherheit im Markt, aber es ist viel Veränderung. Was würdest du Nachhaltigkeitsfragen, und jetzt redest du wirklich wieder Bubble, ja, den Zuhörern an die Hand geben und sagen, pass auf, fokussiert euch auf das, nutzt die Argumente und ich glaube, dann kommt ihr am Ende erfolgreicher raus und adressiert auch die Themen, wie du selber sagst, die großen weltbewegenden Themen, die uns alle betreffen werden, mit deinem kleinen Unternehmen vielleicht. Heißt wirklich, was ist der Fokus und was sind die passenden Argumente dazu?
Also ich glaube, der entscheidende Erfolgsfaktor ist, sich jetzt genau eben nicht von diesen Themen, von den möglichen Deregulierungen und dem, ja, ein bisschen Dämpfer, dem das Hype-Thema Sustainability bekommen hat, unterkriegen zu lassen, sondern Ausdauer, Beharrlichkeit, konsequent an den Themen dranbleiben, die kleinen Erfolge feiern. Ne? Es wird nicht passieren, dass wir morgen alle klimaneutral sind. Das ist nicht möglich. Das ist technisch nicht möglich, aus vielen anderen Gründen nicht. Aber diese Reise zu akzeptieren und zu wissen, ich gehe hier Schritt für Schritt voran und sehe die kleinen Erfolge, da wirklich dran zu bleiben und das Ganze als ein integrierten, ganzheitlichen Ansatz zu verstehen, den ich eben in der Unternehmensstrategie verankern muss, nicht in der Nachhaltigkeitsstrategie. Und da dran zu bleiben und sich nicht unterkriegen zu lassen und auch von vielleicht dem ein oder anderen CFO, der eine starke Meinung hat, nicht unterkriegen zu lassen. Ja.
Ich muss auch sagen, an denen wachse ich aber auch. Ich liebe die. Und ich bin schon an CEOs oder regionalen CEOs gescheitert. Also, ne, das war schon gleichzeitig dann zu reflektieren und sagen, okay, nächstes Mal mache ich das anders. Und es dann wirklich anders zu machen. Ich habe noch eine andere Frage, weil es ist jetzt wirklich, heute kommt eine große Studie raus, der Sustainability Transformation Monitor, der sagt, 90% der Unternehmen wissen um ihre Ziele und 20% schaffen das. Es gibt ja, ne, viele Unternehmen, 2035, 2040, 2050, Klimaneutralität oder das Green Claims konforme Wort, was dazu passt. Wie würdest du einem Kunden raten, damit umzugehen, wenn man die Ziele nicht schafft? Das geht, also ich war in Debatten und es ist eine harte Diskussion, wenn die Kurve nicht nach unten geht.
Die Diskussion kenne ich auch und ich glaube, wir haben in den letzten Jahren sehr häufig so progressive Claims gesehen, wie wir werden super schnell klimaneutral und das schaffen wir, und dann zu realisieren, das geht eben doch nicht so schnell und da sind harte Investments dafür notwendig, um da hinzukommen. Haben wir ja auch im letzten Jahr gesehen, auch schon vor Omnibus, dass manche große Unternehmen tatsächlich ihre Ziele zurückgeschraubt haben und da noch mal ein bisschen anders rangegangen sind. Und das ist sicherlich auch eine Erkenntnis, die man jetzt mitnehmen sollte. Realistische Ziele setzen. Und am Ende ist für mich Transparenz immer das ganz Entscheidende. Ja, ich habe vielleicht ein Ziel gesetzt, was nicht realistisch war. Das jetzt unter den Teppich zu kehren und nicht mehr im Bericht zu erwähnen, ist aber nicht der richtige Weg. Wir wissen doch alle, dass die Welt nicht perfekt ist und dass Unternehmen nicht alles richtig machen können. Warum bin ich nicht so transparent und schreibe im Bericht, hey, das Ziel war das Falsche, was wir uns da gesetzt haben. Das können wir nicht erreichen, aber uns ist es weiterhin super wichtig, das Thema. Und deswegen machen wir es jetzt so und so. Also Transparenz ist für mich schon immer das entscheidende Kriterium in der Berichterstattung gewesen, was wirklich dann auch einen Mehrwert schaffen kann.
Absolut. Und es ist ja dann wieder, ne, um den Sprung wieder, es ist ja dann wieder ein Training von anderen Fachabteilungen und Kommunikation. Du hast gelernt, Sachen sehr blumig darzustellen. Lass uns doch mal gucken, ob wir nicht an der Stelle, wie du selber sagst, ein bisschen transparenter sind, weil die Stakeholder werden es uns danken. Ja, anstatt zu sagen, okay, wir können die Kurve auch in blau machen mit einem leichten Grau Schattierung, dann fällt das weniger auf. Oder wir lassen die Kurve weg und beschreiben das nur im Text. Ja. Ja, genau. Es kann sein, dass diese Zahlen gelogen sind. Green Claims konform. Alles oder MCO oder ich weiß nicht. Es gibt ja auch schon wieder so viele Kommunikationsregulierungen, die jetzt auch einkommen. Ne? Wo ja, ich glaube auch, die Kommunikation sie hat sich über die letzten Jahre verändert und ich glaube, die wird sich noch weiter verändern, und gerade jetzt in diesen Zeiten werden wir hoffentlich weiter mehr ehrliche Kommunikation sehen oder sogar, ich weiß nicht, ist das richtige Wort, Greenhushing? Heißt, wenn man sich nicht traut, darüber zu reden?
Ich finde, um da nochmal kurz einzuhaken, das haben wir schon dieses Jahr bei den, also ne, ESRS waren jetzt nicht verpflichtend in Deutschland durch die Nichtumsetzung, aber die Unternehmen, gibt ja viele, die trotzdem freiwillig berichtet haben. Und das war ein großer Erkenntnisgewinn, dass die Berichte, wenn ich die ESRS wirklich erfüllen will, sehr technisch an vielen Stellen geschrieben sind. Und dass ich an vielen Stellen sagen muss, hier hat keine explizite Einbindung eines weiteren Stakeholders stattgefunden, wo so oft die Frage kam, muss ich das wirklich so schreiben? Ja, erfüllt halt ein Disclosure Requirement. Aber das ist genau das, weg von dieser blumigen Kommunikation. Ich sage nicht, dass das alles so technisch sein muss. Man kann sicherlich auch gut eine Story in einem ESRS-Bericht erzählen. Aber da waren die ESRS an vielen Stellen wirklich auch sehr gut, um strukturiert das Wichtigste abzuhandeln und sich nicht in der blumigen Story zu verlieren.
Sagt die versierte Prüferin. Als Marketeer und Storyteller, es war ein absolutes Fest, mit dir zu sprechen. Also vielen, vielen Dank, dass du uns auch hier eine leichte Pro-Bono-Beratung gegeben hast.
Sehr gerne, es hat viel Spaß gemacht.
Eine letzte Frage habe ich noch. Wenn du dir ein Wunschprojekt für die nächsten 3 Monate, und das ist jetzt hier kein Verkaufsshow, sondern das ist einfach nur, wie danken wir Carmen, dass sie ihre Insights gegeben haben. Ein Wunschprojekt, was würdest du in den nächsten 3 Monaten gerne mal für ein Projekt machen?
Das ist jetzt eine überraschende Frage. Ich glaube, ich würde gerne mal wieder in Themen tiefer eintauchen, als ich das jetzt mache. Also zum Beispiel mal über biodiversitätssensitive Gebiete. Ich habe tatsächlich meine Masterarbeit zur Biodiversität geschrieben und dann sehr lange gar nichts mehr dazu gemacht. Aber wirklich mal, was mache ich eigentlich, wenn ich so in so einer Nähe von so einem biodiversitätssensitiven Gebiet bin? Worauf muss ich da achten? Was kann ich da umsetzen? Das wäre spannend.
Das ist ein schönes Projekt. Vielen Dank, dass du das so nochmal uns anvertraut hast. Wie gesagt, riesen Dank, dass du hier so schöne Insights gegeben hast, einen schönen Marktblick und aber auch die ehrlichen Argumente, die in den Geschäftsleitungsräumen notwendig sind, glaube ich. Wie gesagt, riesen Dank. Ich glaube, du bist auch sehr ansprechbar, also falls Leute Fragen haben.
Immer gerne.
Und Biodiversitätsprojekte gerne. Carmen Bescheid sagen, sie schaufelt sich da auch sehr die Zeit für frei.
Wunderbar, vielen Dank.